Ich spreche zu Beginn der Predigt ein Gebet. Liebender guter Gott, hab Dank, dass du uns hineinredest in unser Leben, in unser Denken, in unser Fühlen und in unsere Überzeugung. Herr, ich möchte dich bitten, schenk du uns jetzt ein Herz für dein Wort und schenk uns doch ein Wort für unser Herz. Amen. Der alte Kirchenvater Augustinus hat im 4. Jahrhundert nach Jesus, also nach Christus, gesagt: Unruhig. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Dieses Zitat geht mir immer mal wieder durch den Kopf. In diesen Wochen, 8 Wochen, in denen wir, wenn wir den Medien nicht aus dem Weg gehen, beobachten können, wie Menschen vom Krieg getroffen sind. 8 Wochen. Und irgendwie finde ich beides so bestialisch, dass ich merke, dass es immer schlimmer wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass es völlig selbstverständlich zu sein scheint. Es wird so normal, ich erwarte das gar nicht anders. Und dann erinnere ich mich, dass da noch 30 andere Kriege in den letzten Jahren und bis heute ungefähr 30 auf der gesamten Welt für Unruhe sorgen. Unruhig können wir da werden, erschüttert und trotzdem vielleicht manchmal gar nicht mehr geschockt. Um Unruhe, wenn wir uns so Schweres anschauen, soll es heute gehen. Es geht darum, dass wir unruhig werden, wenn wir uns Leid angucken, aber dass wir aus Unruhe heraus auch zu manchem fähig sind. Ja, uns fähig sind, gegenseitig an den Hals zu gehen. Uns wird um Gottes liebevolles Handeln mitten in dieser Unruhe, ja, mitten in mörderischen Folgen gehen. Dazu lese ich uns den Predigttext aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 3. 1. Buch Mose 4, ab Vers 3. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel, sein Bruder, brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere, seine Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer. Doch Kain und seine Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain: Warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei heben? Hast du nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde vor der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete: Das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, den deine Hand mit seinem Blut getränkt hat. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bieten. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kain erwiderte dem Herrn: Die Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich. jetzt vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, der kann mich erschlagen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Wer keinen tötet, an dem soll es siebenfach gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kain aber zog fort, weg vom Herrn, und ließ sich in dem Lande Not wieder. Das liegt östlich des Gartens Eden. Wir befinden uns mit dem Kapitel, welches ich gelesen habe, in der sogenannten Urgeschichte. Die Urgeschichte bezeichnet die ersten Kapitel der Bibel, und die Urgeschichte bezeichnet nicht nur das, was irgendwann mal geschehen ist, um zu wissen geschichtlich, was war am Anfang irgendeines Zeitstrahls, sondern es beschreibt mehr. Wenn man die griechische Übersetzung lesen würde, mit denen die Bibel beginnt, dann steht da en archae, im Anfang. Nicht am Anfang, sondern im Anfang. Und wer das Wort Architektur kennt, der kann entdecken, dass archae nicht nur einfach ein zeitliches Wort ist. Man könnte sagen, im Ursprung oder im Fundament. Es geht in den allerersten Kapiteln der Bibel um Fundamente, nicht um den Anfang eines Zeitstrahls, nicht nur um Vergangenheit, sondern es geht um Sachen, die so ganz grundlegend sind. Wenn der Architekt sich auf den Weg begibt, etwas zu erarbeiten, muss er bei grundsätzlichem anfangen. Als Theologe darf ich da nicht zu viel sagen, weil ich das eigentlich überhaupt nicht weiß. Aber gut, es geht auf jeden Fall um Dinge, die Halt geben und die Fundamente. Es geht um Dinge, die uns alle etwas angehen. Da geht es darum, um diese große Frage, wo kommt das Leben her? Da geht es um die Frage, wo kommt das Böse her? Da geht es um die Frage, wozu sind Menschen fähig, wenn sie böse handeln? Da geht es um die Frage, was macht eigentlich die Natur unter der Hand des Menschen? Und noch um viele Menschen, also noch um viele grundsätzliche Fragen mehr. Das ist die Idee oder die Dichte der ersten Kapitel der Bibel. Da steckt so unfassbar viel drin. Und da haben wir jetzt noch nur ein paar menschliche Seiten. Auch Gott ist dort als der Schillernde uns vorgestellt in verschiedenen Facetten. Aber das nur am Rande. Ich möchte dafür werben, die ersten Kapitel der Bibel neu zu lesen, als etwas, was hat das eigentlich zu tun mit den Grundlagen von allen Menschen, mit den Fragen von allen Menschen. Und heute geht es um die Frage der Schattenseiten. Was gehört zum Zusammenleben des Menschen an Bösem? Es geht heute um Ungerechtigkeit, um Wut, um Sünde und um Heimatlosigkeit. Lauter Themen, die ich euch an einem sonnigen Morgen eigentlich ersparen möchte. Aber dann sage ich mir auch, solange das ein Frühlingsmorgen ist, seid ihr dann froh, wenn es vielleicht vorbei ist. Aber heute nehmen wir uns Zeit, diesen Text anzugucken, der, das möchte ich mal betonen, wirklich ein ganz schwieriger ist, in dem vielleicht auch manches drinsteckt, was ich heute nicht aufarbeite und der auch nicht unbedingt ein Text ist, der schnell in die Kinderstunde gehört, so mit siebenfach Rechen und so. Da, man könnte an manchen Stationen dieses Textes nochmal genau hingucken. Aber ein paar Punkte biete ich euch mal so ein bisschen an. Also, wir schauen als erstes auf Kain und auf die Ungerechtigkeit. Kain, der Sohn von Adam und Eva, einer der beiden, er ist unzufrieden. Da möchte ich fast so auf den Tisch schauen. Ja, ich kann das fühlen irgendwie. Jahrelang habe ich gehört, dass Kain unzufrieden ist, weil er neidisch ist. Mir wurde erzählt, das wäre sein Problem gewesen. Ja, der war neidisch auf seinen Bruder. Eifersüchtig. Und jahrelang habe ich diesen Ideen gespannt zugehört, warum die Brüder Kain und Abel so unterschiedlich sind und was denn nur der eine falsch gemacht hat und der andere nicht. Wenn ich mir den Text, den ich euch ja so vorhin gelesen habe, ernst nehme, dann merke ich aber, da steht nicht drin, was sein großes Problem ist. Dass Gott zu dem einen sagt, super, und zu dem anderen sagt, nö. Das steht da nicht. Und wenn wir die Bibeltexte ernst nehmen, dann müssen wir auch ernst nehmen, was da nicht drin steht. Und daraus nicht irgendeine Begründung machen. Vielleicht ist euch das nie begegnet, aber ich habe mehrmals Geschichten erzählt, ja, der hat irgendwie anders geopfert und deswegen war das alles nicht so richtig. Das sagt manchmal mehr über uns aus, was wir in diese Texte reinlesen wollen und über unser Leistungsdenken, dass jemand nicht richtig geopfert hat und deswegen schuldig geworden ist und deswegen auch Gott sagt, dein Opfer nehme ich nicht an. Steht da alles gar nicht. Da steht das, was Menschen erleben. Dass Dinge einfach passieren, die unfassbar ungerecht sind. Die muss man manchmal auch vor Gott hinnehmen. Ich bin, wie ich bin, und manchmal bin ich im Nachteil. Die eine Person kann im Leben stehen und sagen, Mann, geht es mir gut, oder in frommer Sprache, was bin ich gesegnet? Ich erinnere mich, dass ich im Seniorenzentrum so ein Gespräch hatte, dass mir eine 85-jährige Person ins Gesicht schaute und sagt, das war das beste Jahr meines Lebens. Da höre ich zu. Das meinte die wirklich ernst. Das war keine Floskel. Das sagt die nicht jedes Jahr. Freue ich mich. Finde ich schön. Es inspiriert mich. Das ist gut so. Das kann jemand sagen. Und jemand ein Zimmer weiter oder jemand in unserer Nachbarschaft könnte denselben Satz über das letzte Jahr genau im anderen Extrem sagen. Das war das Schlimmste. Ich leide so. Ich bin so einsam in diesen Monaten. Ich freue mich nicht, wach zu werden. Das Leben ist so beschwerlich. Gesegnet sind vielleicht die anderen. Ich gerade nicht. Das Leben ist ungleich. Und nur weil wir mit Gott unterwegs sind, wird es dadurch nicht irgendwie fairer. Das müssen Kain und Abel schon erleben. Es geht nicht gleich zu. Es ist ein Unterschied, ob ich gerade in Hannover oder in Kiew lebe. Es ist ein Unterschied, wo ich geboren bin. In Westdeutschland, in Süddeutschland, in Ostdeutschland oder sonst wo. Norden bei mir. Es ist ungleich verteilt, ungleiche Bedingungen. Und Menschen stehen tagtäglich vor Ungerechtigkeit, vor ungleichen Verteilungen und vor der Härte, nebeneinander zu stehen und zu sagen, ja, bei mir ist es anders. Und das lässt uns Menschen wütend werden. Das wissen wir über Kain. Es war ungleich, sogar von Gott. Da gibt es interessante Forschung, was und auch alte jüdische Ideen, warum Gott das nur so zulässt. Aber ich komme da nicht weiter. Es ist ungerecht. So wie du und ich das manchmal erleben könnten. Und dann kann es passieren, dass wir wütend werden. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Und der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig? Und warum blickst du zu Boden? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei heben und hast du nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Kain wird wütend. Und es heißt dort wortwörtlich etwas geheimnisvoll, sein Gesicht fiel zu Boden. Wir würden heute sagen, ihm entglitten alle Gesichtszüge. Er verlor die Fassung. Ein echter Gesichtsverlust. Die Wut des Kains kann ich persönlich nachvollziehen. Das Wütendsein ist nicht sein Programm. Es gab ganze christliche Generationen, die so erzogen wurden. Das kann man auch weiterhin machen. Ich würde das so nicht raten. Seine Wut ist nicht sein Problem. Nur das, was aus der Wut hervorkommen kann. Problematisch wird es, wenn ich mich durch die Wut auf ein Gleis setzen lasse, wie wir es hinter uns gerade hören, dass da was auf einem Gleis langfährt. Und wenn ich von diesem Gleis der Wut nicht mehr runterkomme, wenn es keine Weiche gibt und ich dann nur noch in eine Richtung fahren kann. Die Möglichkeit ist da. wenn ich wütend werde. Wenn etwas unfair ist, dann passiert es, dass Menschen wütend werden. Wenn jemand wütend ist, dann kann es passieren, dass jemand zu schlimmer schuldfähig ist. Es ist eine Möglichkeit. Daher sagt der Text, dass in so poetischen Worten die Sünde, also dass wir Böses tun und Böse auch in uns werden, das lauert an unserer Tür und klopft an und sagt, kann ich reinkommen? Ich kann dieser Tür aufmachen, kann sagen, ja, weil ich wütend bin, kann ich jetzt auch rumbrüllen. Ich kann aufmachen und kann die Wut zähneknirschend übernehmen lassen und sagen, na gut, eigentlich habe ich einen Grund, wütend zu sein, also passiert jetzt etwas Schlimmes. Ich kann auch die Wut ernst nehmen und sagen, du bist da, aber ich mache jetzt nicht jedem Mist die Tür auf. An Kain und Abel sehen wir, es gibt da doch dieses Gespräch. Gott hakt da ein und sagt, pass auf, Mensch, an deiner Tür lauert das, also so kleine Warnung, du könntest jetzt ausrasten, das wäre... Und da fehlt im Text gefühlt etwas. Kain sagt nicht, ja, pass mal auf, der hat mich aber schon wieder provoziert oder ich finde es einfach so schlimm, ich komme nicht mehr raus. Das heißt einfach nur, er ging aufs Feld. Wie das manchmal so ist, so dann ist es eigentlich auch egal, wie es dazu gekommen ist. Kain kann nicht mehr gerade gucken, kann seinen Blick nicht heben, kann seinem Gegenüber nicht mehr in die Augen schauen. Und er gibt dieser Möglichkeit nach, nur noch auf die Wut zu hören. Es passiert. Ein Mensch geht auf den anderen los. Hier ist die Möglichkeit zur Tat geworden. Menschen werden aneinander schuldig. Das ist die erste, jetzt wird es theologisch, Tatsünde der Bibel zwischen Menschen untereinander. Also es wird ja häufig von dem sogenannten Sündenfall gesprochen. Da geht es dann um Garten Eden und dass Gott und Mensch miteinander nicht gut umgehen und dass Mensch nicht auf Gott hört und dass es da eine Störung gibt. Aber so die richtige Schuld, dass Menschen aneinander schuldig werden, das ist diese Geschichte, die wir heute haben. Und dann auch gleich ein Mord. Ein Bruder bringt den anderen um. Er kann seine Wut nicht in den Griff bekommen. Jetzt könnten wir in den Zeiten von Kriegen schnell auf andere zeigen und sagen, ja, was sind wir erschüttert, dass Menschen auf Menschen losgehen können mit Waffen. Dieser Diktator sowieso, setzt den Namen ein, den du möchtest, der ist ein ganz, ganz schlimmer. Wenn dieses oder jedes Land doch mit den Aggressionen aufhören würde. Die Urgeschichte erinnert uns daran, dass wir alle in dem Boot sitzen. Dass uns einige Themen alle betreffen. Da können wir nicht als erstes auf die anderen oder auf die Politiker oder auf sonst wen zeigen. Wir lassen einander manchmal zur Not halt über die Klippe, also wir lassen einander über die Klippe springen. Wir lassen manchmal die Wut aneinander aus. Wenn wir uns unbehandelt fühlen, dann passiert es uns, dass wir nach unten schon mal treten. Wir spielen manchmal Menschen gegeneinander aus. Mir jedenfalls passiert das. Vielleicht nur in Gedanken. Vielleicht auch in Taten. Wir reden miteinander in einem Tonfall, dass wir uns dabei manchmal gar nicht mehr in die Augen sehen können und die Fassung verlieren. Wut wird zu Schuld. Muss sie aber nicht. So ist der Kain unschuldig geworden und nun wird er heimatlos, erzählt der Text. Es ist ja eine Schuld, die zwischen Geschwistern entsteht. Eine ganz besonders schlimme Schuld, also eine ganz besonders schmerzhafte. Ein Mord ist immer, glaube ich, gleich schlimm. Darüber lässt sich streiten, aber in dieser Geschichte, es ist schlimm. Und ich finde das auffällig, dass die erste große schlimme Tat der Bibel, die uns geschildert wird, innerhalb der Familie passiert. Die Leute, die diese Texte geschrieben haben, haben da hunderte Jahre lang gefeilt. Das ist kondensierte Weisheit. Das steht da nicht aus Spaß. Natürlich, da wirkt Gottes Geist drin, es wirkt er, aber da haben Menschen wirklich dran gefeilt. Und wo passiert das erste Schlimme? Zwischen Geschwistern. In einigen Geschwisterkonstellationen, da können jetzt Eltern heimlich nicken und sagen, ja, ich verstehe schon, die würden sich auch die Augen auskratzen, wenn sie könnten. Ja, innerhalb unserer Familie passieren schlimme Verletzungen. In der Familie kommen sie vor, die Verletzungen, der Neid, die Ungerechtigkeit. Das liegt nicht an der Familie, sondern an der Nähe von Familie. Da kommt es vor. Und deswegen ist auch die Folge so schmerzhaft. Was ist die Folge? Gott beschreibt das dem Kain. Okay, deine Arbeit wird schwer, der Feld wird keinen Ertrag mehr bekommen, dein Arbeiten auch für die Familie, die Ernährung wird schwer werden. Und du wirst von Ort zu Ort ziehen. Zwei schlimme Folgen. Arbeit wird schwer, okay, das kennt mancher heutzutage noch. Und das Heimatlose, das kennen wir ganz unterschiedlich. Da ist jemand nicht mehr mit seiner Familie im Bunde. Da ist jemand unverbunden. Da zieht jemand von Ort zu Ort. Das tun einige Menschen ja wirklich aufgrund von Not. Und andere Menschen tun das innerlich und werden innerlich nie ruhig, sind unverbunden, unzufrieden, immer gereizt, in Unruhe und getrieben, weil sie nicht mehr verbunden sind. Vielleicht mit ihrer Familie, vielleicht wegen böser Wut, vielleicht wegen schlimmen Verletzungen, die nicht aufgearbeitet wurden. Da wird jemand, und Gott sagt ja nicht, pass auf, was haben wir denn im Strafkatalog, du kriegst Heimatlosigkeit und Unruhe. Nein, wenn wir sowas Schlimmes in Familie erleben, wenn wir so schlimm schuldig werden innerhalb unserer Familie, dann ist das die logische Folge. Das ist alttestamentliches Denken, nicht Strafe, sondern Folge. Das folgt. Das kann mir keiner erzählen, dass bei schlimmen Verletzungen, auch wenn ich in meine eigene Familiengeschichte schaue, das hat die Folge, dass man ein Stück auseinandergeht. Daher kommt die Heimatlosigkeit von Kain. Und doch geht die Geschichte weiter. Es bleibt nicht nur bei diesen Folgen. Gott kümmert sich um Kain. Gott kümmert sich um den von Schuld gezeichneten. Da haben wir also einen Mörder, einen Brudermörder. Gott sagt ihm auch, pass auf, das hat jetzt harte Folgen. Dir wird keiner mehr helfen, deine Arbeit wird schwer werden, deine Familie wird schwer zu versorgen sein und du bist sowieso unruhig und fühlst dich nirgends mehr irgendwie zu Hause. Und doch schickt er ihn nicht einfach nur weg und sagt, weg, geh weg, sondern er gibt ihnen ein Zeichen. So, Kain sagt das ja ganz klar, mich könnte jeder umbringen. Das ist ein altes Rechtsdenken, der wäre vogelfrei gewesen, so bei einem Familienmord, dann wäre es okay gewesen, der Mensch, wenn der jetzt auch geht, das wäre okay. Das durchschaut der Kain ganz klar und dann erzählt uns die Geschichte, dass Gott nicht auf der Seite der Rachesuchenden ist. Gott ist nicht auf der Seite der Rächer. Er ist auf der Seite des Schutzes, selbst auf der Seite des Schutzes von Mördern. Und ich kenne mich mit Mord auch innerhalb von Familie oder so nicht aus. Ich glaube, dass das, wenn man betroffene Familie ist, ganz schön schwer ist, auch zu wissen, ja, Gott ist auf der Seite von denen. Natürlich ist er dann nicht gegen mich, aber dort steht er, der Ewige macht einen Schutz und sagt, dafür wirst du nicht umgebracht. Und damit tut Gott etwas, was er vorher bei Adam und Eva auch schon gemacht hat. Die hatten ja auch so eine Geschichte. So mit der Frucht und dem Garten und plötzlich checken sie, ihnen geht die Augen auf, ja Mensch, ich bin ja nackt, es ist irgendwie auch blöd den ganzen Tag zumindest und was ziehe ich an, so ein Feigenblatt hält immer nur eine Stunde und dann ist das, ist ja auch doof. Und so, und Gott kümmert sich um diese Kleinigkeiten und läuft zum nächsten Modedingens und sagt, hier hast du was aus Fell, das hält länger. Für die war das ja in dem Moment erstmal Not. Also jeder, der jetzt mal nackt vor unbekannten Leuten gestanden hat und es nicht genossen hat, ja, der weiß, das ist in dem Moment eine Not. Ja, Scham ist eine Not, dass wir sagen, so will ich eigentlich nicht, dass mich jemand sieht. Selbst Gott ist mir das manchmal unangenehm, dass ich weiß, ja, ich werde irgendwie gesehen oder verstanden. Manches Lobpreislied sagt, ah, du verstehst mich. Ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege, finde ich das nicht schön zum Trällern, dass Gott mich versteht. Vielleicht seid ihr da fröhlicher unterwegs, sein hoch auf euch, aber Gott hilft dieser Not, die sie sich selber eingebrockt haben. Da steht er auf und sagt, okay, ich gebe euch Fell hier. Das ist natürlich eine Geschichte, aber Gott hilft da, wo die Not ist. In dem ersten Fall die Scham. Dann gehe ich mit euch mit. Ja, ihr fliegt raus aus dem Garten Eden. Die Beziehung ist gestört. Ihr wolltet irgendwie etwas anders. Hier ist etwas schief, aber das bedeutet ja nicht, dass Gott nicht mitgeht, nicht mithandelt und zur Not halt zum Bodedings da geht und sagt, oh, das könnte euch passen. Und was macht Gott bei Kain und sagt, ja, pass auf, ja, die Leute, die würden dich umbringen, die würden dich über die Klippe springen lassen, die würden schon mal Waffen liefern in die Ukraine. Jetzt werde ich politisch entschuldigt. Gott geht mit und sagt, das wird seine Folgen haben. Ich lösche das nicht aus, was du Schlimmes angebrockt hast dir, aber ich gehe in deine Not mit. Du hast eine Not, jetzt Angst vor Rache zu haben. Da setze ich ein Zeichen gegen. Gott geht mit den Folgen der Not. Das Alte Testament atmet das ganz tief. Ja, wir kennen die Israels Geschichte, die sind immer mal wieder verschleppt worden und dann, das ist ja so das christliche Wort des Gerichtes, und Gott ist nicht dafür da zu sagen, das Gericht und dann ist Schluss, sondern Gott sagt, wenn ihr das macht, dann wird das blöde Folgen haben. Das ist das Gericht. Und da werdet ihr auch durch müssen, dann werden sie verschleppt und blöde Kriege und richtig schlimm, und Gott geht da mit. Geht da durch mit ihnen. Das ist auch unser Kreuzsymbol. Gott geht durch die Folgen, was Menschen sich so antun können, zur Not jemanden an den Marterpfahl zu hängen. Da geht doch Gott mit rein und sagt, ja, da gehe ich mit. Nicht um das Recht zu fertigen, sondern um zu sehen, ja, das tun Menschen sich an. Das erleide ich mit. Gott geht mit und setzt Zeichen, dass Schuld und Rache enden. Das letzte Thema, die Ruhelosigkeit, ich habe sie schon ein wenig angedeutet. Das Land Not, N-O-D, also nicht mit T, die Not. Dort geht Kain hin. Und das ist so schade, weil wir in unserer Übersetzung nicht sehen, was das Wort bedeutet. Es hat nämlich eine Bedeutung. Es ist das Land der Ruhelosigkeit. Kain zieht in das Land der Ruhelosigkeit oder des Umherwanderns. Er wird nicht ruhig. Man könnte sagen, in das Land des Umherwagabundierens. Da geht er hin. So endet die Geschichte. Die Erzählung der zwei Brüder in grauer Vorzeit. Es geschieht, was geschehen kann. Menschen werden einander schuldig. Und der Mensch, der in dem Fall überlebt, verliert seine innere Ruhe. Schuldgefühle, die ihn auf jeden Fall immer wieder einholen werden. Und wie reagieren wir bei Schuldgefühlen, die uns einholen? Ja, manchmal durch Weglaufen. Weglaufen vor den Menschen, die uns zur Rede stellen könnten. Weglaufen vor den Menschen, die uns fragen, warum hast du das gemacht? Weglaufen vor den Menschen, die sagen, dafür rede ich mit dir nochmal richtig. Und vielleicht ist es auch ein Weglaufen vor den eigenen Stimmen. Vor den eigenen Stimmen. Was habe ich hier eigentlich getan? Oder vielleicht ist es auch Weglaufen vor der Scham. Zu sagen, ja, ich habe sowas Schlimmes getan. Ich kann niemandem mehr mit aufrechtem Blick in die Augen schauen. So kann es ruhelos werden in Menschen. Schmerz, Last und Furchtbares, was wir uns antun, kann uns die Ruhe nehmen. Deswegen landet Kain in dem poetisch benannten Land Ruhelosigkeit. Was er dort macht, wie er dort lebt, wir wissen es nicht. So offen wird uns die Geschichte zugemutet. So offen ist es vielleicht auch bei uns, wenn wir diese Ruhelosigkeit in uns tragen. Was wir damit machen, entscheiden wir. Was können wir nun aus dem Text mitnehmen? Der Text sagt das ganz klar. Es gibt nichts zu verschönern. Wir Menschen können uns bis aufs Blut verletzen. Wir, nicht nur die Menschen dort oder dort. Ich und du. Die Möglichkeit, schuldig zu werden, klopft immer mal wieder an unsere Tür. Und doch müssen wir ihr nicht aufmachen. Und es passiert schnell, dass irgendwie eine böse Möglichkeit an der Tür klopft, aber wir haben die Möglichkeit, dort aufzuräumen. Was kann uns nur also helfen? Was könnte jemandem helfen in so einer Situation? Ich glaube, als allererstes ist es wichtig, innerlich ein Zuhause zu finden. Hast du einen Ort, an dem deine Gedanken zur Ruhe kommen? In dem du Ruhe findest? Hast du einen Ort, in dem du Personen etwas erzählen kannst? Hast du Vertraute, denen du deine Wut anvertrauen kannst? Kannst du vielleicht sogar jemandem sagen, dass du dich von Gott ungerecht behandelt fühlst? Das ist die Geschichte. Deswegen such dir einen Ort, wo du Wut platzieren kannst, wo du Vertrauen hast. Pflege Freundschaften, Beziehungen, Hauskreis, nenn es, wie du willst. Such dir diese Orte. Am besten nicht nur einen Menschen, der damit vielleicht überlastet ist. Es ist gut, wenn man dafür nicht nur einen Menschen hat. Ein zweites, was helfen kann, ist in dieser Bildsprache des Textes. Der Text sagt, dass ja, du kannst deinen Blick nicht heben. Es ist gesund, seinen Blick zu heben, sich aufrecht in die Augen zu schauen. Das ist ein Bild dafür, seine Würde zu behalten. Sich in die Augen zu schauen, sagen, ja, so bin ich, mit meinen Verletzungen, meinem ungleich behandelt sein und nicht den Blick zu senken und noch zu sagen, ich bin hier im Nachteil, wie so ein Stier, der dann losrennt. Seine Würde zu behalten oder für die Würde von sich selber zu sorgen, ist etwas Gesundes. Damit gehen wir besser mit Menschen um. Ja, und schließlich, da Schwaben anwesend sind, vor der Tür kehren. Und zwar am besten jede Woche. Samstags, oder? Ja, was lauert vor unserer Tür? Die Möglichkeiten, einander einen Ellenbogen auszufahren und uns über die Klinge springen zu lassen oder irgendwie wütend zu sein. Die Möglichkeiten sind da, das muss ich euch nicht erklären. Und die Möglichkeiten oder die Wut sind nicht das Problem, sondern diesen Dingen nachzugehen und jeder Möglichkeit die Tür zu öffnen. Ich glaube, wenn wir darauf achten, auf vertraute Beziehungen und das nenne ich Zuhause, immer wieder zu achten, diese zu pflegen, zu gucken, wie kann ich eigentlich meine Würde bewahren, vielleicht sogar die Würde meines Gegenübers, dass wir den Blick heben und aufrecht sagen, mir geht's damit so und damit gar nicht gut, die Würde zu bewahren und zu schauen, ja, was lauert vor meiner Tür, wo ich vielleicht schnell mal irgendwie die Tür aufmache und aus meiner Wut was Schlimmes wird, damit aufzuräumen. Ich glaube, diese Möglichkeiten helfen uns. Und vielleicht können wir dann mit Augustinus mitbeten und sehen, dass Gott derjenige ist, der uns zu Hause gibt. Dass Gott jemand sein kann, der uns unsere Würde gibt, wenn sie alle anderen Menschen vielleicht nehmen. Und dass Gott derjenige ist, der auch weiß, was vor unserer Tür lauert. Dem wir das anvertrauen können und der uns da auch, glaube ich, Wege rauszeigen kann. Und dann können wir mit Augustinus mitbeten, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Amen.